Ich nehme keine Selbstzweifel wahr. Am Ende kann er das nur selber werten oder beantworten, aber ich nehme keine wahr. Das ist schon mal wichtig. Und ich lasse keine Diskussion aufkommen. Damit bestärke ich ihn.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Wie schon angedeutet in unserer letzten Folge vor 3 Wochen, wollen wir ab jetzt wöchentlich für euch hautnah die EM begleiten und dabei dennoch auch nicht den Fokus auf die Bayern verlieren. Dass wir dabei schon ganz kurz vor dem Turnierstart stehen, zeigt mir mein Blick nach links, denn dort sitzt heute mir erstmals unser Sport1-Chefreporter Stefan Krumberger nicht persönlich gegenüber. Keine Sorge an alle, die jetzt schon Schnappatmung kriegen, denn Kumbi ist trotzdem am Start. Heute nur erstmalig bei mir sozusagen übers Handy zugeschaltet. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Ja, Kumbi, ein bisschen ungewohnt, dass du hier nicht heute bei mir im kleinen Studio sitzt. Und trotzdem bedeutet das ja eigentlich nur, dass die EM wirklich direkt vor der Tür steht. Jetzt weiß ich ja aus erster Hand, dass du sozusagen der Toni Kroos der Sportjournalisten bist, wenn es darum geht, eigentlich nie nervös zu sein vor großen Spielen. Trotzdem erzähl doch nochmal ganz kurz, jetzt so 2 Tage vor dem ersten Eröffnungsspiel, was macht denn dein Puls? Ist schon ein bisschen Aufregung da?
Ja, also ich muss ja Gott sei Dank nicht spielen, von dem her meine Aufregung hält sich in Grenzen. Die Aufregungen, die wir derzeit haben, sind, wie kriegen wir die Akkreditierungen, da muss man dann in so einem UEFA-Portal, muss man sich einbuchen, dann muss man den Sitz auswählen und das ist alles ein bisschen unausgereift, ständig kriegt man Fehlermeldungen und plötzlich hat man dann seinen Sitz sicher fürs Eröffnungsspiel. Aber grundsätzlich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, in mir kribbelt es in der Hinsicht, dass es jetzt endlich mal losgehen soll. Also Blankenhain in Thüringen und die Testspiele in Nürnberg und in Gladbach, alles schön und gut, aber jetzt soll wirklich mal ernsthaft Fußball gespielt werden.
Du sagst es gerade schon, es soll endlich losgehen. Es gibt nämlich auch viel zu besprechen rund um den DFB. Wie gesagt, die Bayern, die wollen wir auch später drüber sprechen. Auch da gibt es viele Transfer-News. Auch da, glaube ich, warten viele so ein bisschen auf deine Einschätzung rund um Tah, rund um Palinja. Wie gesagt, das später im Podcast-Thema. Jetzt wollen wir natürlich mit dem DFB anfangen und das alles in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Du hast es eben schon gesagt, Kumbi. Am Freitag ist es jetzt endlich soweit nach dieser ganzen Vorbereitung. Blankenhain, Herzogenaurach. Dann nochmal ganz kurz 2 Tage frei gehabt, die Spieler, jetzt sind wir wieder in Herzogenaurach mit dir zusammen und da gab es jetzt heute einen sehr, sehr unerwarteten Paukenschlag und zwar Alex Pavlovic, ich sag mal gerade 1 Stunde ist es her, wird nicht an der EM teilnehmen können, für ihn wird Emre Can nachnominiert. Ich glaube, du warst eben gerade noch auf der Pressekonferenz, kannst du mal eben alle, die es jetzt ja auch vielleicht in diesem Podcast als allererstes hören, mitnehmen, was da passiert ist und was am Ende auch die Begründung ist.
Ja, Alex Pavlovic hatte ja im März eigentlich schon das DFB-Debüt vor sich und hätte gegen Frankreich und gegen die Niederlande zumindest im Kader stehen sollen. Damals hat ihn eine Mandelentzündung gestoppt und jetzt ist es tatsächlich wieder so. Also er war noch beim Media Day dabei, hat alle Trainingseinheiten mitgemacht und vor 2 Tagen hieß es dann, Alex fehlt, hat wieder Mandelprobleme. Und heute war also der Tag, an dem sich Julian Nagelsmann dann entschieden hat, ihn nicht zur EM mitzunehmen. Weil eben die Infektionsgefahr zu hoch ist und es zu befürchten ist, dass Alex Pavlovic dann während des Turniers auch wieder raus hätte müssen und ausgefallen wäre. Er ist nicht spielfit. Mhm. Und das führt dazu, dass jetzt Emre Can nachnominiert wurde. Und ist natürlich eine ganz, ganz bittere Pille für Alex Pavlovic, der ist natürlich schwierig, aber also als Fußballprofi, dass du da irgendwie einen Termin findest, aber ich denke, da werden bald die Mandeln rauskommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist natürlich dann jetzt der beste Zeitpunkt dafür, das dann sofort zu machen, wenn man jetzt schon ja unerwartet leider aus seiner Sicht 4-5 Wochen noch Zeit hat, bis es dann ja erst mit den Bayern Mitte Juli wieder losgeht mit der Vorbereitung. Ja, unglaublich bitter der Ausfall, ne? Du hast es eben schon angesprochen, also jetzt war er schon im März, sollte er eigentlich sein Debüt geben, konnte er nicht, musste wieder abreisen, hat es jetzt trotzdem gemacht, gegen die Ukraine ja sozusagen sein erstes Spiel gehabt im Freundschaftsspiel und ja, jetzt so kurz davor, wie gesagt, er wäre jetzt nicht Stammspieler gewesen, aber ich sag mal, Einsatzminuten oder überhaupt das Ganze so ein Turnier mitzunehmen, wäre ja wirklich für die Entwicklung unglaublich groß gewesen. Und ja, und jetzt dieser Ausfall, ne? Glaubst du, das ist irgendwie etwas, was der Junge länger mit sich rumträgt oder wie schätzt du ihn ein? Du kennst ihn jetzt ja durch ein paar Interviews auch schon ein bisschen. Denkst du, er ist jemand, der das auch abschütteln kann jetzt?
Also so wie ich ihn bisher erlebt habe, denke ich, er kann es abschütteln. Er ist ja auch jemand, der immer wieder betont, er ist nicht nervös auf dem Platz. Mhm. Aber in dem Alter nochmal so einen Nackenschlag zu bekommen. Aber Julian Nagelsmann hat es ganz richtig gesagt, der wird noch viele, viele Turniere erleben, wenn er so weitermacht. Also der Zug ist noch nicht abgefahren. Aber Heim-EM und dann als Neuling, als Debütant dabei, das Eröffnungsspiel ist in seiner Geburtsstadt München. Also das ist ein Thema für Romantiker. Und
ja.
Das hätte ihn natürlich schon gefreut, aber ich drücke ihm die Daumen, dass da nichts hängen bleibt und er sich nicht hängen lässt.
Jetzt ist natürlich die große Frage, die man sich stellt, wie gesagt, das eine ist der Gesundheitszustand von Alex Pavlovic und wenn das nicht funktioniert, das weiß am Ende die DFB-Medizinabteilung und Julian Nagelsmann viel besser als wir beides wissen von außen, okay, dann kannst du ihn nicht mitnehmen und musst auch irgendjemand nachnominieren, weil ansonsten hast du erstmal auf der 6 mit Toni Kroos, mit Andrich, mit Pascal Groß nur noch 3 Spieler zur Verfügung. Jetzt fällt die Wahl auf Emre Can. Und da ist natürlich der erste Impuls eigentlich, den wir eben zum Beispiel in der Redaktion hatten, als wir das mitbekommen haben. Was für eine nachträgliche Ohrfeige muss das eigentlich für Leon Goretzka sein? Wie war dein Gedankengang dazu?
Ja, total gleich. Also wir saßen auf der Pressekonferenz und Franzi Wülle, die Pressesprecherin der Männernationalmannschaft, hat das vor der Pressekonferenz mit Jamal Musiala und Flo Wirtz verkündet. Und der Name Emre Can hat mich dann schon überrascht. Und der erste Gedanke war natürlich sofort Leon Goretzka. Und der hat sich aber Instagram gezeigt, zurzeit immer sehr entspannt und zurückhaltend, unterlässt so kleine Spitzen und Provokationen, wie es Mats Hummels zum Beispiel getan hat. Hat sich mit einer Bierdose in Norwegen ablichten lassen. Also der lässt sich's gut gehen, der Leon Goretzka. Aber ich denke schon, dass der damit gerechnet hätte, dass er zumindest so auf Nachrückerplatz 1 steht. Und jetzt ist es Emre Can, der sich vor 2 Wochen noch beschwert hatte bei den Kollegen der Bild, dass er das EM-Aus für sich persönlich akzeptiert, aber er sich schon gewünscht hätte, dass der Bundestrainer ihm das persönlich erklärt. Und ausgerechnet diesen Emre Can nominiert jetzt Julian Nagelsmann nach, den er im März nicht dabei haben wollte gegen Frankreich und die Niederlande, weil er gesagt hat, der Emre Can hat beim BVB so viel Druck, ich möchte nicht noch mehr Druck auf ihn aufbauen. Und jetzt wird der nominiert. Also für mich ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehbar. Klar, er will so als jemanden, der reinkommt, einen defensiven Sechser haben, einen Kämpfer. Und Leon Goretzka hat ja doch noch so den Anspruch, der Box-to-Box-Spieler zu sein, mehr eine 8 zu sein als eine 6. Aber
also, ja, für mich, da gibt es also aus dem Punkt keinen wirklichen Sinn. Also nochmal, wir wollen jetzt hier überhaupt gar nicht Emre Can-Bashing irgendwie betreiben. Ne? Der stand auch vor 10 Tagen noch in einem Champions-League-Finale. Auch das kann natürlich ein Grund gewesen sein, dass, wie gesagt, Leon Goretzka, du hast es eben schon angesprochen, jetzt irgendwie seit 2, 3 Wochen in Norwegen ist und man irgendwie sagt, okay, Emre Can war jetzt noch die ganze Zeit Spielfeld, war vor 10 Tagen auf dem höchsten Niveau unterwegs. Da hat er auch kein schlechtes Spiel gemacht. Aber er ist meiner Meinung nach ja ein ganz anderer Spielertyp, als wie du den mit Pavlovic im Kader gehabt hättest. Ne? Also auch Alexander Pavlovic kann defensiv was aufräumen und kann da einen guten gut verteidigen, aber kann ja vor allem nach vorne auch einen guten Ball spielen und auch dieser Box-to-Box-Spieler sein, wie eben Leon Goretzka es sein würde. Und Emre Can ist halt vielmehr dieser defensive Abräumer, wie es unter anderem halt dann ein Robert Andrich wäre, also ein Andrich-Ersatz in dem Sinne. Und da frage ich mich einfach nur alleine positionstechnisch, warum das am Ende auf ihn die Wahl gefallen ist. Also denkst du, das könnte am Ende wirklich dieser entscheidende Grund gewesen sein, dass er halt vielleicht, wie gesagt, bis vor einer Woche noch im Einsatz war und man jetzt nicht irgendwie grob jemanden aus so einem 2-wöchigen Urlaub schon rausreißt? Also wahrscheinlich auf dem Niveau sind das nur Nuancen, aber so würde ich es mir zumindest versuchen zu erklären.
Ja, also es gibt ja dieses Hintergrundthema zwischen Julian Nagelsmann und Leon Goretzka. Das wurde ja auch so gemeldet, dass Leon Goretzka die Nichtnominierung schon angefasst hat und dass er emotional reagiert hat. Das hat der Bundestrainer auch so erzählt. Leon Goretzka hat jetzt nicht den Ruf, ein Spieler zu sein, der sich in die zweite Reihe stellt oder in die dritte Reihe und das dann so einfach so akzeptiert. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass Julian Nagelsmann eben da in seiner Personalpolitik konsequent bleiben will. Es zeigt aber meines Erachtens, dass es eben nicht nur sportliche Gründe gab, dass Leon Goretzka nicht nominiert wurde, sondern dass Julian Nagelsmann ihn schon als kleinen Störfaktor identifiziert hätte, wenn er bei der EM im Kader gestanden wäre. Und weil sportlich, wir haben es oft genug in diesem Podcast besprochen, war die Rückrunde von Leon Goretzka eine gute, eine größtenteils gute. Also ja, vielleicht will Julian Nagelsmann sich diese gute Chemie in der Mannschaft, die wir hier alle spüren, sowohl in Thüringen, in Blankenhain beim Trainingslager, als auch hier jetzt in Herzogenaurach, vielleicht will er die sich nicht durcheinander bringen lassen.
Du sprichst es gerade schon an, vielleicht als perfekte Überleitung, wie gesagt, die Zukunft von Leon Goretzka in der Nationalmannschaft, vielleicht als letzten Satz dazu. Sie scheint auf jeden Fall, zumindest unter dem Trainer Julian Nagelsmann, ungewisser als je zuvor. Zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck jetzt laut dieser Entscheidung oder nach dieser Entscheidung. Du hast es aber eben schon angesprochen, diese gute Chemie. Wir wollen natürlich jetzt auch auf was Positives versuchen zu blicken. Du bist jetzt seit 2 Wochen mit der Nationalmannschaft hauptsächlich unterwegs. Was ist denn dein Eindruck vom Team, von vor Ort? Wie gesagt, du bist jetzt gerade in Herzogenaurach. Wie nimmst du die Mannschaft, alles drumherum wahr?
Sehr konzentriert. Ich habe es auch schon mal in einer Schalte vor dem Spiel gegen die Ukraine gesagt. Man hat so ein bisschen das Gefühl von 11 Freunden oder von 25 oder 26 Freunden. Es wirkt schon so, dass da viele Spieler sich sehr gut verstehen, gerne miteinander Zeit verbringen und so ein richtiges Mannschaftsgefühl aufgekommen ist. Ich habe am letzten Dienstag Thomas Müller darauf angesprochen, habe gesagt, ihr seid alle so gut miteinander und da ist irgendwie gar keine Reibung. Und hat er gesagt, naja, also dieses Thema 11 Freunde, warte mal ab, vielleicht laufen die ersten 2 Spiele nicht so gut und dann kann man das Ganze neu interpretieren. Also man darf sich da jetzt nicht täuschen lassen, aber so alles, was nach außen dringt, ist die Lage bei der Nationalmannschaft rein stimmungstechnisch gut. Klar gab es die Diskussion um Manuel Neuer. Das hat intern in der Mannschaft nach unseren Informationen schon ein bisschen für Unruhe gesorgt, weil man sagt, ja, wieso kriegt der jetzt medial und von den Fans eine auf den Deckel? Der ist schließlich unser Torwart und unsere Nummer 1. Sowas schreckt dann die Mannschaft dann schon immer auf. Und mir wurde gesagt, viele Spieler kriegen schon mit, was medial von Experten und Kolumnisten von sich gegeben wird. Also so ganz komplett abgeschottet sind sie natürlich nicht. Und sie beschäftigen sich nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit dem, was drumherum passiert in Herzogenaurach. Aber um die Frage jetzt endlich zu beantworten, so der erste Eindruck ist, hier wächst was zusammen und die Stimmung und die Lage ist deutlich besser als zum Beispiel vor der Weltmeisterschaft in Katar.
Wo du gerade Manuel Neuer ansprichst, wie ist denn deine Meinung zu ihm? Du hast ihn jetzt auch gesehen in den Testspielen, wie gesagt gegen die Ukraine mit dieser ganz komischen Situation kurz vor Schluss, wo er zwar, glaube ich habe mir das Ganze nochmal versucht in der Zeitlupe anzugucken, ich kann verstehen, wo er später in einem Interview sagt, er sieht den Spieler links einfach nicht, weil davor ein deutscher Spieler steht und trotzdem ist es eine komische Situation. Er muss zwar einen viel zu kurzen Rückpass von Robin Koch retten, aber wie gesagt, fängt er plötzlich mit so einem Lupfer an.
Und ja, dann er kann doch den Ball einfach auf die Tribüne donnern oder nach vorne.
Ich wollte gerade sagen, also du hättest eigentlich schon aufstehen können und sozusagen ihn fangen können, also in die Richtung wäre er eigentlich geflogen, glaube ich. Und dann halt dieser Fauxpas gegen Griechenland, auch dort. Wir wollen jetzt einmal Julian Nagelsmann dazu hören nach der PK, der ihn versucht zu verteidigen und auch versucht hat zu erklären, dass der Fehler schon natürlich auch vorher im Ballverlust und all das angefangen hat. Freizusprechen ist Manuel Neuer von diesem Fehler trotzdem nicht. Wir wollen Julian Nagelsmann mal ganz kurz hören, was er allgemein zu der Performance in den letzten Wochen von Neuer sagt.
Ich nehme keine Selbstzweifel wahr. Am Ende kann er das nur selber werten oder beantworten, aber ich nehme keine wahr. Das ist schon mal wichtig. Ich lasse keine Diskussion aufkommen, damit bestärke ich ihn. Er hat 3 Weltklasse-Paraden gehabt, die zweifelsfrei nicht jeder hält. Für mich ist immer in so einer Situation, wo er das Tor kriegt, ist jetzt auch keine Anhäufung von Fehler gegen Real, hat er einen gehabt. Klar, dann im Bundesligaspiel im letzten war insgesamt, glaube ich, im gesamten Team jetzt nicht mehr die letzte Spannung vorhanden. Mir ist völlig bewusst, dass in den Medien das Thema diskutiert wird. Es wurde ja auch schon vor dem Spiel diskutiert und unzählige Male diskutiert. Auch wenn ich die Sinnhaftigkeit nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich glaube, jeder Deutsche sollte Interesse daran haben, dass jeder Spieler gefestigt und stabil und als Mannschaft stabil das Turnier geht, weil ich hoffe, dass ihr alle auch Erfolg wollt, nicht nur wir. Aber es ist so ein bisschen das Medienspiel, das ist auch okay. Aber intern, wenn wir weder den Fehler anschauen, noch diskutieren, noch an der Torwartfrage rumdoktern.
Jetzt versucht Julian Nagelsmann natürlich schon relativ klar, was auch meiner Meinung nach verständlich ist, eine Woche vorm Anfang zu sagen, hey Leute, ich fange jetzt hier gar keine Torwartdiskussion an. Er steht intern wie extern für uns aus meiner Sicht überhaupt nicht zur Debatte. Jetzt gibt es die Diskussion trotzdem. Gibt es sie deiner Meinung nach zu Recht?
Sie ist zum, ja, also unberechtigt ist sie nicht, denn, und das würde, glaube ich, Manuel Neuer sogar selbst unterschreiben, er ist nicht mehr der von 2014 oder 2016. Das ist aber auch völlig normal, weil die Zeit geht an uns allen nicht spurlos vorüber. Und die Diskussion entbrennt sich natürlich auch deswegen, weil Marc-André Ter Stegen ein hervorragender Torhüter ist und auch Weltklasse besitzt. Und wenn die Alternative so nah ist, dann kann man und muss man diese Diskussion auch führen. Dass der DFB daran kein Interesse hat, dass diese Diskussion geführt wird, liegt in der Natur der Sache. Man möchte jetzt nicht ein paar Tage vor dem Eröffnungsspiel nochmal eine dicke, große Torhüterdiskussion lostreten. Allerdings finde ich, also jetzt haben sich ja Rudi Völler geäußert und Andreas Rettig war ja bei uns im Doppelpass, hat da leidenschaftlich Manuel Neuer verteidigt. Also jetzt darf Manuel Neuer nicht mehr allzu oft unter irgendwelche Bälle durchtauchen oder sie abprallen lassen, weil wer soll ihn dann noch glaubwürdig verteidigen? Also der Bundestrainer, der Geschäftsführer, der Sportdirektor, alle haben ihn jetzt schon verteidigt. Jetzt muss er selbst anfangen, sich zu verteidigen, und zwar mit Weltklasse-Paraden und hervorragender Leistungen. Ich bin zuversichtlich, dass er das hinkriegt, weil wir beide waren ja in Madrid, als die Bayern dort zu Gast waren im Champions-League-Halbfinale. Da hat er ja Weltklasse gehalten und dann kam aber dieser Patzer. Ja. So, und so ein Patzer kann dich natürlich ein ganzes Spiel kosten. Und auffällig ist, finde ich, dass Manuel Neuer derzeit auf Patzer relativ cool reagiert. Also er ist natürlich vom Standing her und von der Erfahrung her nicht mehr in der Position, dass er sich irgendwie entschuldigen müsste. Dass er, also jeder andere Torwart würde vielleicht sagen, ja, ich habe mich schon entschuldigt bei der Mannschaft und ich bedauere das sehr und so. Bei Manuel Neuer ist das nicht so. Der erklärt kühl und locker, manchmal mit einer Prise Witz. Also in Madrid hat er gesagt, ja, da war ein Maulwurfshügel. Deswegen ist mir der Ball an die Brust gesprungen statt an den Bauch. Er hat schon so eine Aura, die er pflegt, des Unantastbaren.
Nochmal, die hat er sich ja auch über Jahre verdient, ne? Und trotzdem ist er ja auch nicht mehr trotzdem bei den Bayern zwar, aber nicht mehr im DFB-Team, auch nicht mehr der Kapitän, ne? Also das, was er die letzten Jahre war, wodurch du ja nochmal eine gewisse Stufe von Unantastbarkeit mehr vielleicht sogar bekommst. Es ist ja auch nicht alles schlecht, auch gegen Griechenland, auch das hat ja Julian Nagelsmann gesagt, auch da holt er ja ein, zwei Paraden Weltklasse raus. Also die Situation, wo er eigentlich schon am Boden liegt und da seinen Arm nochmal ausfährt und den Ball blockt aus 2 Metern. Also ich glaube, mein Arm wäre da weggeflogen. Ne? Also, und wie gesagt, er bleibt da so stabil und hält den Ball. Es ist einfach nur auffällig, natürlich, diese Fülle jetzt an Fehlern, die ihm passiert, was man einfach über Jahre in der Häufigkeit nicht kannte, dass da immer mal was dabei ist oder dass du mal einen Ball nach vorne ungünstig abprallen lässt. Das passiert jedem Torwart auf der Welt, auch Manuel Neuer. Aber halt in 3, 4 Spielen aufeinander, wenn man halt Madrid mitnimmt, wenn man Hoffenheim mitnimmt am letzten Spieltag, ist es natürlich jetzt einfach eine gewisse Serie, die ihm da irgendwie an Fehlern passiert ist.
Ja. Also wir stellen das jetzt einfach mal nur so fest. Also wir haben ihn ja, ich glaube, vor 2 Wochen haben wir ihn ja quasi zum einen der Spieler der Saison ernannt, weil die Verletzung, die er sich dazugezogen hatte beim Skifahren beziehungsweise beim Skitourengehen, die war nicht ohne. Da stand wirklich, da stand spitz auf Knopf, dass er eventuell seine Karriere beenden muss. Von dem her, wie er da sich zurückgefightet hat, war schon beeindruckend die ganze Saison über. Aber wir sind natürlich an einem Punkt, wo auch ein Manuel Neuer hinterfragt wird und hinterfragt werden darf, finde ich. Weil es ist Leistungssport, es ist absoluter Spitzensport und Manuel Neuer kennt es seit vielen, vielen Jahren. Und es ist keine Majestätsbeleidigung, wenn man auch mal Manuel Neuer hinterfragt, vor allem wenn die Nummer 2 Marc-André Ter Stegen heißt.
Jetzt sprichst du Marc-André Ter Stegen schon zum zweiten Mal an. Du hast persönlich mit ihm am Media Day, so vor grob einer Woche, sprechen können und da hast du ihn auch dazu gefragt, wie man das denn auf der Bank, also da war das Griechenland-Spiel noch nicht gespielt, aber es war kurz davor die Partie gegen Ukraine, wie gesagt, mit dieser Situation kurz vor Schluss. Und da hast du ihn gefragt, wie man als Konkurrent sowas eigentlich auf der Bank wahrnimmt, wenn der erste Torwart vielleicht einen kleinen Fehler macht. Und das hat Ter Stegen damals drauf geantwortet.
Jetzt hat Manuel Neuer gestern einen kleinen Wackler gehabt in der 88. Minute. Was passiert da beim Konkurrenten, wenn man ganz, ganz ehrlich ist?
Gar nichts. die Hoffnung, dass es nicht zu einem Tor, Gegentor führt, das ist das Einzige. Aber ansonsten, ich kann die Situation ja nicht beeinflussen. Dementsprechend wünsche ich eigentlich nur, dass es dann gut geht und dass wir am Ende ein gutes Spiel haben und hoffentlich dann auch zu Hause spielen.
Ja, also das ist jetzt natürlich die klassische Antwort für die Öffentlichkeit. Also ich glaube, wenn der beste Kumpel von Marc-André Ter Stegen ihn gefragt hätte, was denkst du denn, dann hätte er vielleicht ein bisschen anders geantwortet. Weil Torhüter sind spezielle Charaktere, sie müssen spezielle Charaktere sein. Und ich habe mich daran erinnert gefühlt, bei YouTube kann man die sehen, das ist eine uralte Dokumentation der Sportschau, da haben sie den FC Bayern Anfang der 90er begleitet. Erich Ribbeck war noch Trainer. Und da wurde der junge Christian Ziege interviewt und der hat ganz offen gesagt, spricht für die damalige Zeit, also jeder Spieler, der auf der Bank sitzt und sich nicht darüber freut, dass sein interner Konkurrent ein schlechtes Spiel macht, der hat für mich keinen Ehrgeiz und der hat im Profifußball nichts zu suchen. Soll heißen, also natürlich hart ausgedrückt, aber natürlich drückst du deinem internen Konkurrenten nicht beide Daumen, sondern vielleicht nur einen.
Ich finde, Niklas Füllkrug hat dazu jetzt einen ganz schönen O-Ton gesagt. Ne? Auch der wurde jetzt Anfang der Woche, ich glaube am Montag war es, stand er euch in einer PK sozusagen zur Verfügung. Und wurde ja auch, es ist ja neben Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen, es war wahrscheinlich die Geschichte rund um Gündogan, wo wir gleich nochmal sprechen wollen, und halt die Sturmspitze, so die einzigen zwei, drei Positionen, wo zumindest von außen noch so ein bisschen Diskussionsbedarf ja herrscht. Ansonsten ist die Mannschaft ja eigentlich von selbst aufgestellt. Und ja, auch Julian Nagelsmann betont ja immer, dass er diese Rollenverteilung eigentlich relativ klar kommuniziert hat im Team, aber auch jetzt schon nach außen. Und Niklas Füllkrug, da wollen wir mal eben kurz reinhören, hat das damals zu der Frage geantwortet, wie er denn das Ganze mit dem Konkurrenzkampf gegen Kai Havertz in seiner Position sieht. Wir hören mal eben schnell rein.
Man muss das ein bisschen verstehen können. Uns jungen Fußballern wurde damals im NLZ nahezu jeden Tag Konkurrenzdenken beigebracht. Bist du zu klein, bist du zu schwach, bist du zu langsam, bist du raus, hast du keine Chance, wirst nicht in die nächste Mannschaft mit übernommen. Und dadurch haben wir ein hohes Konkurrenzdenken. Die Leute, die Spieler, die auf dem Niveau angekommen sind. Und man muss dann sich immer wieder daran erinnern, immer wieder daran denken, es ist gerade für eine besondere Sache, es ist für eine große Sache. Wir sind alle sehr ehrgeizig, ich bin sehr ehrgeizig und natürlich möchte jeder so viel wie möglich spielen und auch eine Verantwortung tragen. Aber jetzt in dem Fall, Kai hat meine maximale Unterstützung. Ich wünsche ihm jedes Tor, was er nur machen kann.
Und da finde ich ja ganz bemerkenswert, Kumbi, wie er das erklärt mit diesem Hey, besonders die Jungs, und das ist ja eigentlich, wenn du in der Nationalmannschaft bist, ist jeder von denen Nachwuchsleistungszentrum oder zumindest 98% von denen durchlaufen. Da wird es dir in jungen Jahren schon beigebracht, hey, es ist ein stetiger Konkurrenzkampf. Wenn du nicht größer, schneller, stärker bist als dein Konkurrent, dann wirst du in der U14, 15, 16 irgendwann aussortiert. So, das heißt, da ist es, du kannst zwar eine nette Truppe sein, du kannst dich auch gut verstehen, das ist auch alles okay, kannst auch im Internat mit Leuten zusammen leben, ja, wie es jetzt bei der Nationalmannschaft, kannst auf einem Zimmer mit jemandem sein, aber wenn das dein direkter Konkurrent ist, dann musst du stärker sein als er. Jetzt sagt Füllkrug trotzdem am Ende, ähnlich wie Ter Stegen, die vielleicht Medienantwort, ich gönne Havertz trotzdem jedes einzelne Tor, denn es hilft uns ja als Team. Und das ist, glaube ich, so dieser schwere Spagat zu entscheiden, wie du es eben gesagt hast. Wie viele Daumen drücke ich jetzt? Doch beide? Nur einen? Nur einen halben? Wie freue ich mich darüber?
Das ist furchtbar ambivalent, weil natürlich der Markt für gute Fußballspieler oder für Nationalspieler ist sehr, sehr klein. Es passen nur 11 in die Startelf rein. Deswegen heißt es ja Startelf. und der Berg an Spielern, die den Anspruch haben, Nationalmannschaft zu spielen, ist natürlich sehr, sehr groß. So, und du hast im Leben immer mehr Enttäuschte als Glückliche im Fußballgeschäft. Das ist einfach so. Und wie du sagst, du kriegst ja von den jüngsten Jahren kriegst du schon auch mit, hier wird das Leistungsprinzip gelebt. Und wenn du jetzt mit 14 oder 15 nicht funktionierst, dann ist für dich der Traum des Fußballprofis vorbei und der andere darf weiter träumen und den Traum dann vielleicht auch mal leben. Von dem her dieses Kompetitive, wie es Thomas Müller auch gerne nennt, dieser ewige Konkurrenzkampf, der ist in den Spielern einfach drin. Und klar, öffentlich steht man dann zusammen, weil Fußball ist ein Mannschaftssport, aber ich wäre jetzt keinem Profi böse oder würde das nicht nachvollziehen können, wenn er sagt, hey, ich will spielen. ganz einfach, weil ich mich für besser halte.
Man hat auch, finde ich, bei Niklas Füllkrug immer so das Gefühl, er ist an der Schwelle dazu, das auch öffentlich zu sagen. Ne?
Und ja, genau. Er hat das aber, also, glaube ich, ich habe auch schon darauf gewartet, dass er plötzlich sagt, und übrigens, also alles, was der Nagelsmann hier tut, finde ich nicht gut, weil ich muss doch spielen.
Aber irgendwas hat bei ihm dann im Gehirn sozusagen, hat er nochmal was hervorgerufen, dass er gemerkt hat, weil er sagte den schönen Satz, ich bin ja hier auch in einem Angestelltenverhältnis. Ne? So ist es am Ende des Tages. Also er ist derjenige, der leider davon nicht profitiert, wenn er öffentlich sowas raus hat, wo der Trainer dann sich vielleicht denkt, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Spinnt der oder was? Ne? Und spielt am Ende keine Minute, und dementsprechend hat er sich zurückgehalten. Aber ich merkte so ein bisschen, als ich die PK verfolgt habe, er wäre ein Charakter dafür, der es an sich eigentlich von seinem Selbstverständnis, was ich auch irgendwo authentisch ehrlich finde, also es ist eher positiv zu bewerten, raushauen würde.
Ja, absolut.
Jetzt ist natürlich, oder beziehungsweise Dano als letzte Frage dazu, bist du eher Team Füllkrug oder Team Havertz von Beginn an?
Team Füllkrug, weil ich finde, und das ist natürlich jetzt ein Luxusproblem, aber ich finde, vorne ist ein bisschen zu viel Zauberei im Spiel. Da sind zu viele Künstler unterwegs, mit Kai Havertz, mit Jamal Musiala, mit Flo Wirtz, mit Ilkay Gündoğan im Wartestand, mit Leroy Sané. Also das sind ja alles Leute, die richtige Zauberfüßlein sind. Und ich bin ja, wenn ich an meine eigene Fußballkarriere in Anführungszeichen denke, ich bin eher ein Freund des brachialen Kopfballs oder des harten Abschlusses. Aber vielleicht täusche ich mich.
Team Brechstange.
Genau, richtig. Ich bin natürlich auch als Kind mit so Stürmertypen wie Carsten Janka groß geworden. Von dem her ist mir da Fülle ein bisschen näher als Kai Havertz. Aber man muss bei diesem Thema muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, ganz, ganz selten beendet man ein Turnier mit der gleichen Startelf wie den Beginn des Turniers. Auch bei der Weltmeisterschaft 2014 sah die Elf gegen Portugal anders aus als dann später im Finale, weil es verletzt sich immer jemand, es kommen Entwicklungen dazu, hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Also für Niklas Füllkrug ist die EM noch nicht beendet.
Absolut nicht. Jetzt ist ein letztes Thema, wie ich es eben angesprochen habe, in der Startelf sozusagen vor dem Spiel gegen Schottland, halt noch die große Diskussion rund um den Kapitän, um Ilkay Gündoğan, der jetzt zweimal, ja, so ein bisschen untergegangen ist in den Spielen, meiner Meinung nach. Zwar auch mit Vorvorbereiter vom Ausgleich sozusagen gegen Griechenland war, und trotzdem ja nicht so wirklich dem Offensivspiel seinen Stempel aufdrücken konnte. Also die Kombination zwischen Wirtz und Musiala, da wird einem ja manchmal schwindelig, aber wie die das irgendwie schaffen, da immer wieder durchzukommen. Jetzt haben wir über den Stürmer gerade schon gesprochen. Und jetzt ist ja Leroy Sané so langsam wieder in der Spur. Zumindest kam er zum Einsatz gegen Griechenland, auch ein paar gute Aktionen gehabt. Hinten auch mal ein paar Mal brenzlig ausgeholfen, was, wie gesagt, wo er sich auch gesteigert hat die letzten Jahre. Wie ist denn jetzt da deine Position? Dem Kapitän eher vertrauen jetzt zum Beginn, besonders halt zu diesem ersten Spiel, und dann schauen, wie er dort performt? Oder sollte das nicht vielleicht auch irgendwann nochmal überdacht werden? Du hast es eben angesprochen, diese Menge an Zauberer, diese Menge an Spielern auch, die vielleicht nicht zwingend den Abschluss suchen. Auch da gehört ja Gündoğan dazu, dass er häufig nochmal versucht, nochmal einen Ball irgendwie weiterzuleiten. Gegen die Ukraine das beste Beispiel, wo du eigentlich immer anrennst, der Gegner total tief steht und du hast irgendwie das Gefühl, die wollen diesen Ball ins Tor tragen. Und am Ende, klar auch mit ein bisschen Pech, steht halt 0-0 auf der Anzeigetafel.
Also grundsätzlich, glaube ich, leidet Ilkay Gündoğan ein bisschen unter diesem Phänomen, dass man als deutscher Star im Ausland immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Ich habe Toni Kroos auf der Pressekonferenz darauf angesprochen und er hat gesagt, ja, also natürlich verliert der deutsche Fokus, die deutsche Öffentlichkeit verliert ein bisschen den Fokus auf dich, wenn du in Spanien oder in England spielst, weil nicht jeder schaut sich alle Spiele 90 Minuten an von Barca oder vorher bei Ilkay Gündoğan bei Manchester City oder bei Toni Kroos eben Real Madrid. Deswegen leiden solche Spieler immer dann darunter. Also zum Beispiel Ilkay Gündoğan wurde in La Liga in die Elf der Saison gewählt. Und in der deutschen Öffentlichkeit, auch wenn du mit Fans dich unterhältst, bei den öffentlichen Trainings, da hörst du dann so Dinge wie, ja, der Ilkay Gündoğan, dem seine Zeit ist vorbei, der ist viel zu schlecht. Weil diese Leute
eben... Das ist Schwachsinn.
Ja, weil, ja. Aber diese Leute, die sehen eben dann seine Leistung gegen Frankreich, seine Leistung gegen die Niederlande, die auch nicht gut war. Die sehen dann, dass er die Riesenchance gegen die Ukraine vergibt, und die sehen das durchwachsene Spiel in Gladbach gegen Griechenland. So, und jetzt hat Ilkay Gündoğan diesen Stempel drauf. Ja, der hat zurzeit eh nichts drauf. Aber dass der eine gute La-Liga-Saison gespielt hat und dass der auch viele Spiele in den Knochen hat und da bei Barcelona in einer Mannschaft, die jetzt nicht auf oberstem Niveau immer tätig war, doch seine Leistung gebracht hat, das sehen halt dann die wenigsten. Ich würde auf alle Fälle mit Ilkay Gündogan ins Turnier reingehen, weil auch wieder so eine Sache, du kannst dieses Thema nicht jetzt noch aufmachen, dass der Kapitän nicht spielt. Geht nicht.
Ich sehe es an sich ähnlich wie du, auch genauso, auch den Groß-O-Ton verstehe ich absolut mit, hey Leute, ne, er hat es ja auch sogar selber auch an die Medien gerichtet, hinterfragt euch selber mal, wie viele Spiele ihr über 90 Minuten aus La Liga euch immer anschaut oder wie viel häufig manchmal auch nur Highlights dabei sind, und trotzdem sage ich, hey, wir sind halt jetzt aktuell in der deutschen Nationalmannschaft und da hat halt dieser Spieler, Ilkay Gündogan in dem Fall, jetzt viermal hintereinander nicht so performt, wie man das von ihm kennt. Das heißt noch nicht, dass er deswegen jetzt hier plötzlich aus irgendwelchen Kadern rausfliegen muss, überhaupt gar nicht, und dass er keine Qualität besitzen würde. Auch das ist Schwachsinn. Aber halt, auch da muss er irgendwo das Leistungsprinzip anfangen. Und wenn du sagst, okay, er hat zwar eine super Saison im Verein gespielt, aber in der Nationalmannschaft funktioniert es, aus welchem Grund auch immer, aktuell jetzt noch nicht so auf dem Niveau, musst du es dir trotzdem natürlich anschauen. Vielleicht nicht dringend fürs erste Spiel, bin ich bei dir, zwei Tage vorher den Kapitän zu rasieren. Aber zumindest danach, was passiert danach? Und wie gesagt, Leroy Sané, das ist ja meine zweite Frage vielleicht auch an dich so ein bisschen, ist ja auch noch in der Hinterhand, auch wenn vielleicht nicht so jeder weiß, wie fit ist er eigentlich?
Ich hab Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen die Niederlande gefragt, ob es denn auch denkbar ist, dass die drei Künstler, Sané, Musiala und Wirtz, vorne drin stehen, und dann hat er gesagt, ja klar, ist auch denkbar. Und da wäre dann Ilkay Gündogan der Leidtragende in meiner Rechnung. Ich würde Gündogan auf alle Fälle jetzt mal anfangen lassen und dann kann man sich das Turnier ja mal anschauen. In der Gruppenphase ist ja noch nichts verloren. Man kommt wahrscheinlich sowieso weiter, weil man als einer der besseren Dritten ja auch ins Achtelfinale vordringen darf. Also noch ist nichts aus der Zeit und so das Thema würde ich jetzt, wie gesagt, in Sachen Gündogan noch nicht aufmachen. Aber du hast schon recht, das Leistungsprinzip herrscht vor und Julian Nagelsmann hat zwischen den Zeilen schon ein bisschen vorgebaut. Als es um das Kapitänsamt an sich ging, hat er dann schon mal den Satz fallen lassen, naja, diese Wichtigkeit hat das Kapitänsamt in seinen Augen jetzt auch nicht. Also so unantastbar, wie das früher war. Also früher war ja der Kapitän ist ja über allen Dingen gestanden. Der hat meistens noch die Nummer 10 gehabt und hieß Lothar Matthäus. da gab es gar keine Diskussionen. Das hat sich alles ein bisschen aufgeweicht.
Ja, ist richtig. Absolut richtig.
Und da sind wir wieder bei Emre Can. Da sind wir wieder bei Emre Can, der ja BVB-Kapitän ist und am Anfang auch nicht gespielt hat in dieser Saison.
Und auch lange in der Kritik stand, ne? Dazu, wie gesagt, sogar in der Kritik, dass man gesagt hat, ist das Kapitänsamt vielleicht zu früh oder was heißt zu früh, aber zu groß für ihn in dem Sinne. Wie gesagt, am Ende hat er sich dann wieder an die Mannschaft gebissen, ja unter anderem das Team auch ins Champions-League-Finale geführt und ich sag mal da auch 70 Minuten Real am Rande einer Niederlage gehabt, soweit man Real am Rande einer Niederlage haben kann in der Konstellation. Wie gesagt, es ist sehr spannend. Ich bin zwar deiner Meinung nach oder deiner Meinung, dass ich sage, hey, es muss der Kapitän oder Julian Nagelsmanns Meinung, es muss nicht mehr wie früher, das ist die unangefochtene Person und da geht gar nichts. Und trotzdem bringt es dir eigentlich nur mehr Unruhe rein, wenn es halt eben nicht der Fall ist. Also von mir aus, es muss nicht immer die klare Hierarchie und nur der herrscht über allem, aber er sollte schon ein unangefochtener Stammspieler sein, denn ansonsten, wofür brauchst du die Position dann, ne?
Ja, und bei dieser Europameisterschaft ist es ja so, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter diskutieren darf. Ich glaube, beim Rugby ist es auch so. Du musst dann immer wieder einen neuen aussuchen, wenn du den Kapitän wechselst. Also
da hat ja zumindest Toni Rüdiger gesagt, dass es dann ganz gut ist. Dass es ganz gut ist, dass Ilkay Gündogan da der Kapitän ist, weil er so ruhig ist und so besonnen und vielleicht überlegter, als wenn jetzt Toni Rüdiger selbst der Kapitän wäre. Ne? Obwohl er gesagt hatte mit einem kleinen Lächeln, hey, ich habe mich da schon verbessert die letzten Jahre. Und trotzdem sagt er, es ist vielleicht ganz gut, dass wir da einen sehr besonnenen Kapitän haben, damit wir uns nicht gelbe Karten ohne Ende einfangen.
Ja, so hat man es ja im Champions-League-Finale gesehen. Also da hat der Schiedsrichter ja schon die Linie gefahren, die neue, und die Dortmunder waren überrascht, wie viel gelbe Karten es plötzlich gehagelt hat.
Richtig, absolut richtig. Lass uns zum Ende kommen, zum DFB-Thema, mit noch zwei ganz kurzen Sachen. Und zwar wollen wir natürlich noch einmal auf den Gegner blicken am Freitag jetzt. Schottland, Toni Kroos war gestern, also am Dienstag, bei euch auf der Pressekonferenz und hat das, wie ich finde, sehr interessant über das schottische Team gesagt. Er hat sich nämlich unter anderem mal bei den Spaniern bei seinen Mannschaftskollegen bei Real sozusagen nachgehorcht. Die haben nämlich in der Qualifikation unter anderem in Schottland mal verloren und das ist dabei rumgekommen. Wir hören mal kurz rein.
Wir haben natürlich uns schon mit Schottland beschäftigt, auch heute nochmal speziell, und wissen, glaube ich, welche Art Gegner uns erwartet, dass es, glaube ich, eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft sein kann. Ich habe auch ein bisschen mit dem einen oder anderen Teamkollegen in Madrid gesprochen. Die hatten die Schotten ja in der Qualifikation und haben ja dort verloren. Und die auch gesagt haben, dass das wirklich eine unangenehme Mannschaft ist, die natürlich sehr physisch, sehr stark ist, sehr kompakt und gut verteidigt und dann auch gute Konter spielt. Deswegen, glaube ich, sind wir mehr als gewarnt, weil das auch eben die Kategorie Gegner ist. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, mit der sich die Nationalmannschaft sehr, sehr schwer getan hat in den letzten Jahren. Deswegen glaube ich, brauchen wir keine Sensibilisierung Richtung Schottland. Wir wissen, dass es ein sehr, sehr schweres Eröffnungsspiel wird.
Du warst gestern auf der Pressekonferenz, Kumbi. Und ich finde schon, dass Toni Kroos, klar, der Selbstverständnis mitbringt als gestandener sechsfacher, frischer oder frisch gebackener sechsfacher Champions League-Sieger, dass er das Spiel natürlich gerne gewinnen möchte und auch davon ausgeht. Und trotzdem, dass er schon gesagt hat, hey Leute, genau diese Art von Gegner Schottland, sehr unangenehm, sehr tiefstehend, sehr körperlich, halt mental total dort, von draußen wird eine unglaubliche Atmosphäre herrschen, von den schottischen Fans unter anderem, die im Stadion sind. Das waren meistens die Gegner, gegen die wir die letzten Jahre als DFB gestrauchelt sind. Und unter anderem ja auch, ja, wie es andeutet, die Spanier Probleme hatten. Wie war dein Eindruck da irgendwie gestern oder dein Eindruck allgemein vom schottischen Team? Wie gefährlich können die werden?
Sehr gefährlich, weil du als deutsche Mannschaft natürlich in München beim Eröffnungsspiel unter besonderem Druck stehst. Die Schotten haben nichts zu verlieren. Die sind gut angekommen und gut gelaunt angekommen in Garmisch-Partenkirchen, haben da beim Schuhplatteln mitgemacht und sind so die Underdogs. Also die bayerischen und Münchner Brauereien, die freuen sich auch schon auf die Fans. Heute beim Training habe ich mir das Wortspiel erlaubt. Die Schotten sind dicht, wenn sie getrunken haben auf dem Marienplatz, aber Spaß beiseite. Schottland ist deswegen ein gefährlicher Gegner, weil die deutsche Mannschaft auch bei den letzten Turnieren die Auftaktspiele jetzt nicht immer bestens absolviert hat. Toni Kroos hat es gesagt. Also
ging das Spiel verloren, ging die Reise auch relativ früh nach Hause. So einfach war die Rechnung, ne?
Ja, und vor allem auf dem zweiten Spiel ist halt dann immer so viel Druck drauf. Also wenn du dir die Dokumentation über die WM 2014 angeschaut hast, dieses 4:0 gegen Portugal im ersten Spiel, das hat schon mal Ruhe reingebracht und dann war das Unentschieden gegen Ghana beim zweiten Spiel gar nicht mehr so schlimm. So, aber wenn du halt mit einer Niederlage oder mit einem Unentschieden startest, dann ist schon mal Druck auf dem Kessel.
Jeder, der die Doku gesehen hat, um bei deinem Wortspiel von vorn zu bleiben, da waren die Deutschen relativ dicht. Nach dem Eröffnungsspiel damals 2014 gab es eine schöne Party, zumindest wurde das jetzt im Nachhinein nochmal enthüllt, nach dem 4:0 gegen Portugal. Sind doch ein paar Spieler ein bisschen länger an der Hotelbar geblieben. Da musste sogar Jogi Löw nachts, ich glaube im Schlafanzug, nochmal runter und sagen, Freunde, ihr wisst schon, dass wir noch ein paar Spiele zu spielen haben.
Im Schlafanzug hat er einem Security gesagt, der schickt die mal ins Bett. So können wir, so können wir nicht weitermachen, war der Satz.
Es wurde also dort schon gefeiert, als hätte man den Titel gewonnen. Das ist auch meine Abschlusspointe oder meine Abschlussinformation eigentlich zum DFB-Team, denn du hast natürlich auch nochmal mit Thomas Müller am Media Day gesprochen und hast ihn auch gefragt zu der Frage, ob Deutschland denn jetzt Europameister wird oder wer Europameister wird. Und es wäre nicht Thomas Müller selbst, wenn er nicht auf seine ganz eigene Art und Weise darauf geantwortet hätte. Wir hören mal ganz kurz rein.
Wer wird Europameister? I don't know. Ich weiß nicht. Ich weiß nichts.
Wenn wir noch 15 Sekunden haben, welche Sprüche bekommen Sie denn von dem Dennis Undaff mal ab und zu gedrückt?
Der hat ja groß angekündigt. Nicht Pauschalsprüche, sondern ist natürlich schon so, dass er auch ein gutes Selbstvertrauen hat, was eben so Wettkämpfe betrifft. Und wenn es bei ihm im Cornhole gut läuft, dann markiert er das auch mit Worten. Und wenn es bei mir im Cornhole gut läuft, dann markiere ich das mit meinen Worten. Also er ist auf jeden Fall jemand, der nicht zurücksteckt und trotzdem immer ein Grinsen im Gesicht hat. Also es ist alles auf einer sehr, sehr guten Ebene.
Ja, Thomas Müller at its best. Ich weiß es nicht. Für alle, die nicht bayerisch können, ich weiß es nicht. Ja, also insgesamt, man hat es ja gehört, die Stimmung ist locker, aber jetzt muss dann wirklich ernsthaft Fußball gespielt werden und Schottland muss erstmal in die Schranken gewiesen werden. So ein 2-3-0 wäre schon nicht schlecht für die Gesamtatmosphäre, weil sonst rennt man wieder den eigenen Ansprüchen hinterher.
Vollkommen richtig. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt drauf, werden dann in der nächsten Woche wieder den Podcast sozusagen aufnehmen und dann natürlich dann auch irgendwann mal endlich über Spiele reden. Ne? Jetzt haben wir so viel über Vorfeld, Taktik, Aufstellung. Auch das wird wahrscheinlich nach den Spielen immer nochmal Thema sein, ob jetzt es jetzt Veränderungen geben muss. Aber das weißt du selber auch. Es ist ja immer viel schöner, über das zu sprechen, was man schon gesehen hat, als wenn man so ganz viel in die Glaskugel gucken muss. Deswegen, wir sind heiß drauf. Ich glaube, bei dir wird das Kribbeln auch immer noch größer werden. Bis Freitag, wenn du dann in die Arena fährst, wieder nach München. Und ja, wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Wie gesagt, das zum ersten DFB-Part. Wie versprochen, wollen wir aber natürlich auch noch über die Bayern reden und haben deswegen jetzt unsere zweite Rubrik.
Der neue Bayern-Trainer.
Es ist also tatsächlich passiert, Kumbi. Der FC Bayern hat einen neuen Trainer gefunden und es ist, wie in unserer letzten Folge, die jetzt ja mittlerweile über 2 Wochen her ist, wir bereits angekündigt haben, Vincent Kompany geworden. Wir beide waren dann auch auf seiner Vorstellungs-PK mit Max Eberl zusammen. Jan-Christian Dresen saß dort auch noch. Wollen jetzt, wie gesagt, das meiste ist zu Kompany schon geschrieben worden. Du hast da Aufsager zu gemacht, du hast da Texte zu geschrieben und trotzdem hier nochmal für alle unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen. Wie hat dir denn gefallen auf dieser Antritts-PK?
Ja, war gut, war selbstbewusst. Also auch bei dem Thema A, B, C oder D Lösung hat er sich gut präsentiert, hat gesagt, naja, die Tatsache, dass ich hier sitze, heißt, dass die Bayern-Bosse gut gearbeitet haben. Also das war schon mir san mir auf Belgisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt muss man sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Er will ja einen dominanten Fußball spielen. Und er hat auch einiges an Einfluss, was Transfers und Kaderplanung betrifft. Das merkt man ja jetzt auch an den Dingen, die sich da langsam anbahnen. Also ich glaube, es kann gut werden, aber der Druck ist natürlich groß, weil also ein Titel sollte es dann in der kommenden Saison schon werden. Und wenn der Titel DFB-Pokal heißt, dann reicht das meines Erachtens auch nicht. Also Meisterschaft muss her.
Wir reden über die Meisterschaft. Natürlich 2 Jahre in Folge die Meisterschaft. Das gab es jetzt zuletzt 2011, 2012 mit Borussia Dortmund, die es direkt geschafft haben, back-to-back sozusagen, sich das die Meisterschaft zu holen. Und mit Leverkusen steht ja jemand in den Startlöchern, die darauf lauern sozusagen mit den Hufenscharren, das jetzt wieder zu schaffen. Daran wird er gemessen werden müssen, zu 100%. Ich fand das auf der Antritts-PK, also erstmal fand ich sein Deutsch super gut, also er hat sich da eigentlich viel schlechter gemacht, als er selber war, also ich kann es ja auch nochmal sagen, wie du es wahrgenommen hast, aber er hat fand meiner Meinung nach, wenn man überlegt, dass er mal irgendwie vor über 15, 16 Jahren für 2 Jahre in Hamburg gelebt hat, ein super gutes Deutsch gesprochen, meiner Meinung nach.
Aber ich hatte es dir doch angekündigt, dass er Deutsch kann, von dem her.
Ja, natürlich, du wusstest es ja schon wieder,
ich weiß. Du wusstest es doch vorher von mir.
Ich war auch als einer der wenigen, war ich nicht allzu überrascht, im Plenum wollte ich schon sagen, aber ich sah da ein paar Leute, die gesagt haben, Mensch, oder die schon sehr verwundert waren, sagen wir mal so, über diesen frühzeitigen, sehr guten Eindruck, den er da gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, das will ich nochmal kurz dich fragen, Max Eberl und Jan-Christian Dresen haben ja schon sehr versucht, diesen Eindruck zu erwecken, dass Vincent Kompany, dass ihnen bewusst ist, dass es jetzt lang ging mit der Trainersuche und auch medial lang ging, aber dass es trotzdem eine gemeinsame Wunschlösung vom Verein jetzt ist. So, und da komplett dahinter standen. Jetzt hat aber unter anderem Karl-Heinz Rummenigge ein Interview auch gegeben, die Tage drumherum, wo er gesagt hat, ja, Max Eberl und Christoph Freund haben schon sehr dafür gekämpft für ihn, die sind schon sehr überzeugt. Muss man aber erstmal schauen, wie das so läuft. Ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Trainer. Ne? Aber die beiden waren überzeugt, dann gucken wir uns das mal an.
Wie ja, viel aber das darf ist doch denn jetzt daran dran? Der ehemalige.
Also verstehst du, was ich meine? Wie viel ist denn jetzt wirklich, wie viel ist er denn diese gemeinsame Wunschlösung?
Naja, die Zeit wurde knapp und deswegen mussten sich dann irgendwann mal alle um eine Lösung scharen. Von dem her, klar, es ist jetzt Druck drauf und Karl-Heinz Rummenigge ist jemand, der gerne Druck aufbaut, weil er selbst eigentlich immer diesem Druck standgehalten hat, sowohl als Profi als auch als Funktionär, ist alles im Rahmen, ist alles normal. Ich habe das jetzt nicht als große Attacke empfunden auf Vincent Kompany, aber klar, die Karten liegen auf dem Tisch, es müssen Titel her und das weiß auch Vincent Kompany. Mir hat bei dieser Pressekonferenz vor allem Max Eberl gefallen in dieser Rolle des Demütigen und dieses Ehrliche, dass er wirklich gesagt hat, okay, das hat lang gedauert und wir haben da nicht die beste Figur teilweise gemacht. Also das steht dem FC Bayern gut zu Gesicht, dass man sich da nicht arrogant hingesetzt hat und gesagt hat, war ja klar, dass wir einen guten Trainer finden, sondern dass man auch selbstkritisch war und gesagt hat, okay, da lief nicht alles perfekt.
Er sagte den schönen Satz, er hätte am liebsten Vincent Kompany schon 6 Wochen vorher entdeckt. Ne? Den fand ich irgendwie so ganz amüsant oder auch ganz authentisch, wie er das so gesagt hat. Er sprach allerdings auch noch auf deutlich mehr auf der PK und das wollen wir jetzt in unserer letzten Rubrik uns nochmal anschauen, denn er deutete unter anderem an, dass der Kaderumbruch, der natürlich jetzt der nächste große Meilenstein von unter anderem Max Eberl, aber halt auch von Vincent Kompany werden wird, vielleicht schon ein bisschen weiter ist, als ihn viele selber von außen oder viele von außen denken, dass er es ist. Und das wollen wir uns jetzt in unserer letzten Rubrik nochmal anschauen.
Das Gerücht der Woche.
Denn, Kumbi, die Bayern sollen schon mit mehreren Spielern so gut wie einig sein. Und es geht jetzt so ein bisschen um die Verhandlungen mit den Vereinen. Der größte Name, der jetzt so seit Tagen auftaucht, ist Jonathan Tah. Auch dort wird davon berichtet, dass die Bayern sozusagen mit dem Spieler selbst einig sind. Er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag in Leverkusen und es jetzt sozusagen darum geht, mit Leverkusen selbst einig zu werden. Kannst du uns erstmal vielleicht einmal so deine Informationen preisgeben? Wie weit sind denn am Ende jetzt die Verhandlungen mit Tah? Also kannst du es bestätigen, dass ja mit dem Spieler an sich eine Einigung getroffen wurde?
Also der FC Bayern beschäftigt sich mit Jonathan Tah und Jonathan Tah ist willens, nach München zu kommen. Das Problem ist, dass die Bayern haben, dass diese Wasserstandsmeldungen, die immer wieder durchsickern, also erst hieß es, es gibt eine mündliche Einigung und dann kam eine Woche später die Meldung, Jonathan Tah hätte seine Zusage gegeben und so weiter und jetzt geht es um die Ablöse etc. Diese Wasserstandsmeldungen setzen ja den FC Bayern auch immer sehr unter Druck, weil für die Öffentlichkeit wirkt dieser Transfer jetzt quasi als fix. Und wenn du dich aber mit Leverkusen nicht einigst, dann steht der FC Bayern wieder als der Gelackmeierte da. Und das ist eben diese neue, schnellere Transferwelt, die dazu führt, dass die Vereine nicht einen Spieler mal anbohren können, vorsichtig. Und wenn es nicht klappt, hat es keiner gemerkt. Sondern mittlerweile musst du dich für alles rechtfertigen im Nachhinein. Ja, warum hat es denn mit Spieler A nicht geklappt? Wieso hat es nicht mit Spieler B geklappt? Früher wäre das gar nicht so besprochen worden, ganz einfach. Aber mit Jonathan Tah sieht es, zumindest was die Spielerseite betrifft, gut aus, aber zu einem Transfer gehören ja immer 3.
Dann sag du nochmal ganz kurz, jetzt gehören einfach mal 4 zu einem Transfer, ich berufe dich jetzt einfach als vierte Gewalt nochmal oben mit dran. Was hältst du denn von ihm als Lösung, als ja vermutlich dann ja schon neuen Bayern-Abwehrchef? Also er wird Stammspieler jetzt bei der Nationalmannschaft bei der EM sein. Er war absolut unangefochtener Stammspieler in der Meistermannschaft von Bayern 04 Leverkusen oder in der Doublemannschaft kann man ja sogar sagen. Dementsprechend, der kommt ja nicht nach München, um hier irgendwie ein Herausforderer zu sein. Siehst du in ihm diesen möglichen neuen Abwehrboss?
Ja, auf jeden Fall. Also er hat ein Standing. Er ist jetzt nicht mehr die junge Nachwuchskraft, sondern er ist ein gestandener Innenverteidiger mit internationaler Erfahrung, auch feste Größe in der Nationalmannschaft. Von dem her, er ist mittlerweile in die Rolle eines potenziellen Bayern-Spielers komplett hineingewachsen. Und letzten Endes, wenn du langfristig viel Erfolg haben willst als Spieler, musst du zum FC Bayern gehen in Deutschland. So ist es nun mal. Und ich traue es ihm absolut zu, weil, und das haben wir auch schon oft besprochen, es bei den Bayern in der vergangenen Saison schon öfter mal ein Autoritätsproblem in der Innenverteidigung gab. Also Kim und Upamecano sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur jetzt nicht die großen Bosse. Matthijs de Ligt wäre einer, aber Matthijs de Ligt wäre wohl einer der Leidtragenden einer Tarverpflichtung, weil der Niederländer, übrigens hier herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, alles Gute, hat geheiratet vor ein paar Tagen.
Auch von meiner Seite.
Ja, das ist also ein Meisterwerk. Zwischen dem Saisonende im Verein und dem Beginn der Europameisterschaft noch schnell heiraten, das hat er terminlich guten Wedding-Planner gehabt.
Da fange ich schon an zu schwitzen, also tatsächlich, das ist mir schon fast, da kriege ich schon Puls, wenn ich dann genau, so viele Termine denke.
Genau, guten Wedding-Planner gehabt. Aber worauf ich hinaus wollte, er wäre wohl einer der Leidtragenden, weil er halt auch unfassbar viel Geld verdient. Der hat von Hasan Salihamidžić einen sehr guten Vertrag bekommen, war auch sehr teuer, als er aus Italien nach München gewechselt ist. Und die Bayern wollen ja nicht nur einen Kaderumbruch, sondern sie wollen ja auch einen eine finanzielle Gesundung herbeiführen. Und dann heißt das natürlich auch, dass Leute den Verein verlassen sollen, die viel Geld verdienen. Und da gehört Matthijs de Ligt dazu.
Wie gesagt, eine finanzielle Gesundung, das verstehe ich absolut. Und trotzdem, du sprichst es eben gerade schon an, mit Jonathan Tah soll jemand kommen, der vielleicht wieder ein bisschen mehr das Zepter auch hinten in die Hand nimmt. Und man hätte ja eigentlich vielleicht mit ihm und auch Matthijs de Ligt zusammen dann eine Innenverteidigung, die wieder Führungskraft ausstrahlen würde, ne? Die Lautstärke ausstrahlen würde, die Organisation ausstrahlen würde. Und da ist es dann trotzdem bei aller finanziellen Gesundung hin oder her schon irgendwie verwunderlich, meiner Meinung nach, dass man nach dieser Saison, wo Matthijs de Ligt einen schweren Stand zu Beginn unter Thomas Tuchel hat, das darf man nicht vergessen, aber zum Schluss ja unangefochtener Stammspieler auch war, auf die Lösung kommt, ihn vielleicht dafür abzugeben. Also mich persönlich hat es überrascht. Hat es dich auch überrascht? Oder sagst du, okay, durch dieses Gehaltsthema ist es erklärbar?
Mich hat es auch überrascht, weil ich Matthijs de Ligt sehr hoch einschätze und gerade ihn sehr genau beobachtet habe in der vergangenen Situation, auch Thomas Tuchel immer wieder auf die Personalie Matthijs de Ligt angesprochen habe. Es ist nur so, wenn du jetzt, also Kim kannst du nicht abgeben. Der ist gerade ein Jahr da. Der hatte noch Welpenschutz wegen, wir haben es auch schon besprochen, koreanischer Militärdienst und Asien-Cup, ja, ja, und so weiter. Der soll eine Chance bekommen. Ja. Eric Dier ist ein wunderbar günstiger Verteidiger. Das haben wir auch schon besprochen. Und der Jude Upamecano, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon gesagt habe, der hat beim FC Bayern den Ruf des besten Aufbauspielers. Und Matthijs de Ligt ist jemand, der spielt, ähnlich wie Mats Hummels, absoluten Heldenfußball. Also der ist der Turm in der Schlacht, der steht hinten und der dirigiert. Und das ist dann für die großen Spiele im April und im Mai gegen die starken Gegner, bist du dann der große Star, aber im Aufbau ist er eben nicht so stark und er ist nicht der schnellste dieser vier Innenverteidiger, mit der Folge, dass du bei diesen Brot- und Butterspielen in der Bundesliga, da kann er dann nicht so glänzen. Da wollen die Bayern lieber einen Dayot Upamecano, der gut im Spielaufbau ist. Also ja, ganz, ganz schwere Gemengenlage. Wenn ich etwas beim FC Bayern zu sagen hätte, ich wäre jetzt nicht sofort auf Matthijs de Ligt als Abschiedskandidaten gekommen. Aber mit der finanziellen Komponente erklärt sich das dann doch ganz gut.
Und vielleicht, um den Bogen zu spannen, denn mit Blick auf die Zeit haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, da hast du gleich schon wieder neue Termine, in Herzogenaurach geht's ja hoch und runter, ist es ja vielleicht auch möglich, dass man sagt, okay, hey, man möchte dann diesen vielleicht Heldenabräumer, wie du eben Matthijs de Ligt so ein bisschen versucht hast zu umschreiben, ja zukünftig vielleicht auch auf der Sechserposition haben. Das, was dieses Jahr ein bisschen gefehlt hat, Konrad Leimer zum Schluss ein bisschen ausgeübt hat, könnte ja ein Mann jetzt ausfüllen, der letztes Jahr eigentlich schon an der Säbener Straße ein Trikot in die Kamera gehalten hat. Und zwar João Palhinha vom FC Fulham. Das hat ja wirklich mit Sekunden nicht geklappt, dass er sozusagen, dass sein Deal geplatzt ist im letzten Sommer. Jetzt soll es wahrscheinlich soweit sein. Wie sieht es bei ihm aus? Wie sind deine Informationen? Wird es dieses Jahr klappen, dass er endlich zu den Bayern wechselt?
Ja, die Bayern haben ihn nie aus den Augen verloren. Wenn du dich vielleicht erinnerst, der Deal war damals geplatzt und dann hat er seinen Vertrag verlängert in England und ja, und dann kamen sofort Gerüchte auf, ja, vielleicht kommt er im Winter oder vielleicht kommt er im Sommer darauf. Also diese Vertragsverlängerung war offenbar nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Natürlich hat er auch mehr Geld bekommen, by the way. Er ist absolut ein Kandidat. Die Bayern haben ihn nicht aus den Augen verloren. Das wird meines Erachtens so kommen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und dann sind wir wieder bei der Frage, wer wird im aktuellen Bayern-Kader darunter leiden? Und da stehen ja einige zur Auswahl. Alex Pavlovic wird es nicht treffen. Auf den setzen die Bayern trotz Mandelentzündung. Der ist der Spieler, den sie jetzt schon jahrelang gesucht haben. Eigengewächs, Münchner, Identifikationsfigur. Ein ruhiger, besonnener Kerl. Und dann wird es eben auf der sechster Position zum Beispiel für Leon Goretzka eng, vielleicht auch für Joshua Kimmich. Also der Palhinha-Transfer, der könnte nochmal viel durcheinander wirbeln. Auf der anderen Seite wollen die Bayern ja auch einen breiteren Kader. Und ja, da hätten viele Leute Platz. Also ich denke, Vincent Kompany muss jetzt die Karten auf den Tisch legen. Wie stellt er sich den Kader vor? Wie stellt er sich vor, wie möchte er spielen? Sieht er Joshua Kimmich auf der rechten Verteidigerseite oder auf der 6? Wo stellt er Konrad Leimer hin? Was plant er mit Leon Goretzka? Was ist mit Alphonso Davies? Also das sind alles so Personalien, da wird Vincent Kompany Einfluss gewährt durch die Bosse und er ist der entscheidende Mann. Er hebt den Daumen oder er senkt ihn.
Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Vielleicht der einzige Vorteil für Leon Goretzka, dass er jetzt doch nicht mehr nachberufen wurde, dass er sich vielleicht sehr frühzeitig dann als einer der wenigen Spieler, die nicht bei einer Europameisterschaft oder bei einem Kontinentalturnier, es gibt ja auch noch die Copa America dieses Jahr, dabei gewesen sind, dass er sich ab Tag 1 unter Vincent Kompany halt auch zeigen kann, ne? Im Trainingslager beziehungsweise im Training. Das ist vielleicht so ein bisschen der einzige Lichtblick dahinter. Ansonsten allerletzte Frage von mir heute, dann soll es das auch gewesen sein. Denn wie du es eben schon angesprochen hast, das sehe ich so ein bisschen als größtes Problem. Okay, du willst den Kader ein bisschen verbreitern, okay, das ist das eine. Aber du brauchst ja definitiv alleine für die Neuzugänge, ein Jonathan Tah, ein João Palhinha werden auch nicht günstig werden, auch Einnahmen. Und wir haben jetzt eben über einen De Ligt gesprochen, über einen Goretzka. Das sind aber auch Menschen, die, du hast es auch gesagt, super gut dotierte Verträge haben, die auch noch ein bisschen länger gehen in München und sich an sich in München eigentlich auch wohlfühlen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, Kumbi, dass die Bayern am Ende die Spieler gar nicht loswerden.
Ja, das sehe ich auch so. Also auch das haben wir schon besprochen. Angenommen, du möchtest Leon Goretzka loswerden. Da musst du erstmal einen Verein finden, der die Ablöse stemmen kann und der dann auch Leon Goretzka adäquat bezahlen kann. Und das wird schwierig. Also gibt natürlich dann so seltsame Modelle, dass man dann ein Jahr lang das Gehalt des Spielers weiterhin bezahlt und dem aufnehmenden Verein da hilft und solche Spirenzien. Aber es ist jetzt nicht so, dass du Hire and Fire machen kannst. Das ist ja das Problem der Vereine. Wenn Spieler gehen wollen, dann sind Verträge nichts wert. Wenn Spieler gehen sollen, dann ist der Anwalt für Arbeitsrecht ganz schnell.
Es ist dann, der heilige Gral, der Vertrag.
Genau, ja. Dann kommt der Anwalt für Arbeitsrecht ganz schnell vorbei an derselben Straße.
Hast du schön gesagt. Bei mir kommt jetzt auch so langsam der Anwalt für Arbeitsrecht rein, denn du musst auch weiterarbeiten. Hast, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun. Hoffentlich nicht mehr zu lange heute. Und musst dann ja morgen, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch wieder dich auf den Weg nach München machen, denn die Abschlusspressekonferenz findet hier in der Allianz Arena statt. Ist das korrekt?
Richtig. Und sie heißt ja jetzt derzeit nicht Allianz Arena, sondern sie heißt ja, glaube ich, Munich Football Stadium.
Oh, schön.
Bei der Pressevorstellung von Vincent Kompany haben wir ja gesehen, wie die Umbauten schon stattgefunden haben. Also es gibt nur noch Getränke vom Getränkesponsor der UEFA und alles ist in Blau gehüllt und die Buchstaben der Allianz Arena wurden abgebaut. Und für alle Bayern-Fans, die sich dafür interessieren, ich habe nachgeforscht, was denn mit diesen Buchstaben passiert. Die werden instand gesetzt, die werden geputzt und sauber gemacht, weil Vogelkot etc. ist ein Thema bei diesen Buchstaben. Und was mich überrascht hat, Blitzeinschläge. Also es ist wohl tatsächlich so, dass der Blitz öfter mal da einschlägt. Und jetzt werden die Buchstaben gereinigt und wieder aufbereitet und dann eingelagert und werden dann nach der Europameisterschaft wieder aufmontiert. Also das hier als kleine exklusive Info.
Ich wollte gerade sagen, siehst du.
Für alle, die sich dafür interessieren, was passiert eigentlich mit den Buchstaben des Stadionsponsors?
Für alle, die uns jetzt gehört haben, auf der Autobahn und an der Allianz Arena oder am Munich Football Stadium vorbeigefahren sind und gefragt haben, meine Güte, wo sind denn die Buchstaben hin? Hier habt ihr die Lösung. Hast du noch was Schönes zum Schluss? Eine kleine Anekdote dabei gehabt. Diese Anekdoten wird es durch die EM weiterhin geben, denn wie gesagt, wir werden durch Podcasten, wenn man das so nennen kann, die ganze EM für euch da sein. Na klar, hoffen wir auch, dass die deutsche Nationalmannschaft so lange wie möglich dabei ist. Das würde zwar bedeuten, dass wir häufiger diese Variante übers Telefon machen und uns nicht persönlich sehen, aber ich glaube, Kumbi, das nehmen wir für ein erfolgreiches Turnier in Kauf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja neutrale Journalisten, aber sagen wir es mal so, wenn Deutschland gewinnt gegen Schottland, ist es mir lieber, als wenn sie verlieren.
Hast ein bisschen weniger zu tun danach auch, ne?
Ach, sag das nicht. Wir haben ja immer was zu tun. Also immer viel los. Aber das da muss man den DFB, auch mal loben. Also die Arbeitsbedingungen hier in Herzogenaurach sind wirklich sehr gut, tolles WLAN etc. Viel Platz zum Arbeiten, auch mal eine Couch, wo man sich mal hinsetzen kann und telefonieren kann. Also wirklich toll und viele, viele Pressekonferenzen, viele Möglichkeiten, mit den Spielern ins Gespräch zu kommen. Jetzt nicht irgendwie an der Hotelbar wie früher in den 90ern, aber gibt schon Formate wie diesen Media Day oder Pressekonferenzen. Also wir werden versorgt mit vielen, vielen Stimmen und die leiten und tragen wir natürlich gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weiter.
So sieht's aus. Also weiterhin den Podcast immer gerne einschalten. Hier bekommt ihr O-Töne sozusagen geliefert, die Kumbi von vor Ort einsammelt bei sport1.de natürlich und der App sowieso. Das war's von uns von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt uns treu. Kumbi, mir bleibt nur zu sagen, alles Gute dir weiter. Liebe Grüße nach Herzogenaurach und hoffentlich bis bald. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann auch wieder gewohnt donnerstags. Nächste Woche Mittwoch spielt ja die deutsche Nationalmannschaft abends gegen Ungarn. Das heißt, dann am nächsten Tag habt ihr ganz frisch die O-Töne aus der Nacht hier bei uns im Podcast und auch die ersten Einschätzungen. So ist zumindest der Plan. Freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch. Herzliche Grüße aus Herzog, wie man hier sagt.
Dann liebe Grüße nach Herzog zurück und mach's gut, mein Lieber. Euch auch da draußen. Alles Gute. Bis bald.
Ciao da draußen. Ciao.